Renee Ann Miller. Wie verzaubert man einen Marquess? Kapitel 1. Helmsford, England, April 1878. Die Droschke holperte über eine Spurrille, während sie die Straße entlang raste. Mit einem wenig damenhaften Fluch klammerte sich Caroline Lawrence an den Sitz, um nicht zu Boden zu stürzen. Sie hatte für die Fahrt vom Bahnhof raus aufs Land von Essex offensichtlich den schlechtesten Droschkenkutscher der Gegend angeheuert. »Ho!« rief der Kutscher den Pferden zu. Das schlecht gefederte Gefährt wurde langsamer und kam zum Stehen. Caroline blickte aus dem Fenster. Unter dem bewölkten Aprilhimmel hatte sich eine Menge aus hauptsächlich weiblichen Zuhörerinnen versammelt, die Beatrice Walker bei ihrer Rede zu Frauenrechten lauschten. Aufregung erfüllte Caroline. Sie ließ sich den schwarzen Schleier ihrer Trauerkleidung vors Gesicht fallen. Es war die perfekte Verkleidung. Sie konnte es sich nicht leisten, dass irgendeine Klatschbase Papa darüber informierte, dass man sie gesehen hatte, wenn er von seiner Diplomatenkonferenz in Paris zurückkehrte. Er würde ihre Teilnahme nicht gutheißen, genauso wenig wie den Artikel, den sie für den London Reformer über Miss Walker schreiben wollte. Pah, was für eine Untertreibung! Papa hasste die progressive Zeitung. Was würde er wohl tun, wenn er herausfand, dass sie C.M. Smith war, der berüchtigste Journalist des Blattes? Die Stimme ihres Vaters hallte durch ihren Kopf. Eine Frau gehört ins Haus. Papalapap! Als sie ihren eigenen Artikel im London Reformer gesehen hatte, hatte sie Begeisterung überkommen. Frauen hatten keine Sitze im Parlament, doch ihre Artikel verliehen denen eine Stimme, die zum Schweigen verdammt waren. Sie verliehen Frauen wie ihrer Mutter eine Stimme. Auf dem Totenbett hatte Mama ihr enthüllt, wie machtlos sie sich ihr Leben lang gefühlt hatte. Als sei sie kaum mehr als ein hübsches Schmuckstück. Auch wenn sie den Zorn ihres Vaters auf sich ziehen würde, falls er herausfand, dass sie C.M. Smith war, wusste sie doch, dass Mama stolz auf sie gewesen wäre und sie bestärkt hätte. Der Kutscher öffnete die Tür und schenkte ihr ein zahnlückiges Grinsen. Caroline stieg aus. »Würden Sie auf mich warten, Sir?« »Natürlich, Miss.« Sie nahm ihren zusammengefalteten Schirm in die Hand, hob dann den Saum ihres schlichten schwarzen Kleides und näherte sich der Menge über die Zufahrt aus befestigter Erde. Miss Walker, eine stämmige Frau von großer Statur, stieg auf eine Kiste, um sich an die Gruppe zu wenden. Die Suffragette schob ihr Kinn vor und räusperte sich. Das Geschwätz der Menge verstummte zu einem leisen Summen. »Heute werde ich über die Ungleichheit sprechen, mit denen Frauen leben müssen.« Ein kleiner Mann in Carolines Nähe rief, »So ein Unsinn!« Caroline drehte sich zu ihm. »Sir, darf ich Sie bitten? Ich möchte gerne zuhören.« Er schnaubte. »Diesem Quatsch!« »Geh nach Hause, du vertrocknete alte Jungfer!« schrie ein bulliger Mann in einem zerknitterten braunen Anzug vorn in der Menge. »Such dir einen Ehemann!« rief ein Dritter. In ihren 20 Lebensjahren hatte Caroline noch nie erlebt, dass eine Rednerin derart schäbig behandelt wurde. Als wäre sie diese Beschimpfungen gewöhnt, sprach Miss Walker weiter, ohne auch nur zu zucken. Der unhöfliche Mann neben Caroline zog ein Ei aus der Tasche und holte aus. »Oh, dieses dreiste kleine Wiesel!« Caroline hob ihren Schirm und ließ ihn auf den Kopf des Mannes hinuntersausen. Das Ei rutschte ihm aus der Hand, segelte rechts an Beatrice Walker vorbei und traf den Kerl im braunen Anzug. Der Mann lief rot an und stieß Flüche aus, während Eigelb über sein Jackett rann. Er zog das beschmutzte Kleidungsstück aus, warf es zu Boden und stürmte mit erhobener Faust auf den Werfer zu. »McAllister, das war mein bestes Jackett! Sie sollten Sie treffen, nicht mich, Sie verdammter Blödmann!« Mehrere Frauen tadelten den Mann für seine Flüche. Dann brach die Hölle aus. Eine Kakophonie lauter Stimmen erfüllte die Luft. Männer und Frauen stritten miteinander. Das unhöfliche Wiesel und der bullige Kerl rollten sich am Boden in einer Staubwolke herum, während Beatrice Walker mit erhobener Stimme weitersprach, als wäre alles in bester Ordnung. Eine zierliche, grauhaarige Matrone, die in etwa ein Jahrhundert alt sein musste, schlug mit ihrem Schirm nach jedem Mann, der in ihre Reichweite kam. Mit einem überraschenden Schrei schwang sie den Schirm gegen einen rundlichen Mann, der vor Caroline stand. Der Mann duckte sich. Die Schirmspitze verfing sich in Carolines Schleier und der Hut flog ihr vom Kopf wie ein lahmer Vogel, überschlug sich und fiel zu Boden. Sie blickte sich um. Gott bewahre, niemand durfte sie erkennen. Sie schirmte ihr Gesicht mit der Hand ab, ging in die Hocke und griff nach dem Hut. Jemand trat gegen die Krempe und er flog einige Meter weiter. Verflixt! Auf Händen und Füßen kroch sie zwischen den Beinen der aufgebrachten Menge herum. Ihre Finger waren nur noch Zentimeter von dem Hut entfernt, als ein Fuß auf den dünnen Schleier trat. Ihr Blick wanderte nach oben, über kniehohe Stiefel, dicke, muskulöse Schenkel, eine straffe Brust und breite Schultern. Der Gentleman trug eine schwarze Hose und ein Cutaway als Reitmantel, hatte die Fäuste in die schlanke Hüfte gestemmt und beobachtete das Handgemenge. Seine dunklen Augen, die gerade Nase und die hohen Wangenknochen verliehen ihm einen ernsten Ausdruck. Die seidenen Locken seines schwarzen Haars hätten seine Züge sanfter wirken lassen müssen, doch sein kantiger Kiefer verhinderte das.
»Was geht hier vor sich?« verlangte er mit gebieterischer Stimme zu wissen.
Mehrere Frauen und auch einige Männer keuchten, als wäre der Teufel persönlich vor ihnen aus dem Boden gefahren. Caroline stand auf und trat ein Stück zurück. Alle standen regungslos und schweigend da, sogar Beatrice Walker. Mit einem finsteren Blick lief er zu dem drahtigen, eierwerfenden Wiesel, das am Boden auf dem dickeren Mann saß.
»McAllister, was ist hier los?«
Das Wiesel kam strauchelnd auf die Beine und öffnete den Mund, doch es kam kein Ton heraus.
»Ich warte«, sagte der Gentleman. »Das ist nicht meine Schuld, Mylord«,
der Schuft zeigte mit dem Finger auf Caroline, »sondern Ihre.« Sie straffte die Schultern und schluckte den Klumpen herunter, den sie im Hals hatte.
»Das stimmt nicht, Sir.« »Oh doch«, beharrte das Wiesel, »Sie haben mich mit Ihrem Schirm geschlagen.«
Der Gentleman mit dem ernsten Gesicht sah sie an und hob eine seiner dunklen, schmalen Augenbrauen.
»Ist das so?«
In dem leisen, anklagenden Ton seiner Stimme wurden ihr die Beine schwach. »Vergiss nicht, dass du eine starke Frau bist. Und starke Frauen knicken nicht vor Männern ein, nicht einmal vor denen mit breiten Schultern und muskulösen Armen und Beinen.« Sie reckte das Kinn in die Höhe.
»Durchaus, doch nur, weil er ein Ei auf Miss Walker werfen wollte.«
Sein stechender Blick richtete sich wieder auf McAllister.
»Ist das wahr?« »Ja, Mylord, doch es war nur ein ganz kleines Ei.«
Der Gentleman winkte einem schmalen Mann, der hinter ihm stand, der schwarzen Uniform und dem Hut nachzuurteilen, irgendein Constable.
»Ingalls, ich glaube, McAllister muss eine Nacht im Gefängnis verbringen, um über seine Taten nachzudenken.«
Nachdem er diese Entscheidung verkündet hatte, richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf sie.
»Ihr Name, Madam?«
Caroline kaute auf ihrer Unterlippe. Papa zu erwähnen, konnte sie aus dieser unbehaglichen Situation befreien, doch wenn ihr Vater davon erfuhr, wäre er gewiss so verärgert, dass er sie tatsächlich ins anglikanische Kloster in Oxfordshire verbannen würde. Das war seine Lieblingsdrohung, wenn er unzufrieden war. Er würde nie wieder ein Wort mit ihr sprechen, auch wenn er sich jetzt schon nur selten mit ihr unterhielt. Der Constable trat auf sie zu.
»Soll ich die Frau verhaften, Sir?«
»Sie verhaften?« Nervosität ergriff Caroline. Sie wich zurück. Ihre Füße blieben an dem bulligen Kerl hängen, der immer noch am Boden lag. Sie wedelte mit den Armen, als wäre sie ein Windrädchen, und fiel nach hinten. Ihr Hintern und ihre Schultern trafen auf die harte, verdichtete Erde, gefolgt von ihrem Kopf. Der Aufprall ihres Schädels ließ ihre Ohren klingeln. Vor ihren Augen tanzten Lichtblitze mit schwarzen Flecken. Der große Gentleman kniete sich neben ihr hin. Sein Gesicht wurde von den mitternachtsschwarzen Flecken in ihrem Blickfeld beinahe ausgelöscht. Er sagte etwas. Sie hörte nur gedämpfte Worte, die sie nicht verstehen konnte. Starke Arme hoben sie hoch. Der scharfe Geruch von Rasierseife stieg ihr in die Nase. Dann umfing sie Dunkelheit und zog sie in eine tiefe, sonnenlose Grube hinab. James Trent, der Marquess auf Huntington, stützte die Hände auf seinen Schreibtisch und versuchte, seine Wut im Zaum zu halten, während er Dr. Clark anstarrte. Verlangte der Arzt allen Ernstes von ihm, die verletzte Frau hier auf Trent Hall unterzubringen? »Warum können Sie sie nicht in Ihre Residenz mitnehmen?« Der Arzt errötete wie eine Debütantin, unter deren Rock sich die Finger eines lüsternen Verehrers verirrt hatten. »Mylord, ich bin Junggeselle.« Und wofür hielt der Arzt ihn? Seine Frau war vor 2 Jahren in London gestorben. Der Doktor war neu in Helmsford, doch die Tratschtanten des Ortes hatten ihn gewiss über die niederträchtigen Gerüchte über Henriettas Tod informiert. James habe beim Tod seiner Frau eine schändliche Rolle gespielt.
Er sah den Mann mit erhobener Augenbraue an. Der Arzt scharrte nervös mit den Füßen und bestätigte damit, dass er Bescheid wusste. So wie ihr auch, Mylord, aber ihr lebt mit Geschwistern zusammen, während ich alleine wohne. Geschwister. Das mochte für die Gesellschaft zwar besser wirken, war aber in der Realität nicht von Vorteil. Gestern war Anthony aus Cambridge zurückgekehrt und heute trieb er sich bereits im Hog and Thistle herum und schlief vermutlich mit einer der Bedienungen. Und jetzt würde James sich Sorgen darum machen, ob der junge Hengst auch versuchen würde, mit dieser Frau zu schlafen, während sie sich unter James Schutz befand. Versuchen? Zur Hölle. Sein Bruder würde geifern wie ein Hund beim Anblick eines Steaks, sobald er sie zu Gesicht bekäme. Das junge Ding war viel zu schön mit ihren außergewöhnlich grünen Augen, ihren üppigen Lippen und dem hellbraunen Haar mit den goldenen Strähnen. Wie lange muss sie sich erholen? Der Arzt tippte sich mit einem Finger ans Kinn. Das ist schwer zu sagen. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Vielleicht eine Woche. Eine Woche? Das waren 7 Tage mehr, als ihm lieb war. Haben Sie herausgefunden, ob sie Familie hat? Woher sie stammt? Als sie zu Bewusstsein kam, fragte sie nach ihrem Schleier. Ich nehme an, der ging in dem Trubel verloren. Dann erwähnte sie, dass sie schleunigst nach London zurückkehren müsse. Sie beharrte darauf, dass es noch heute sein müsse. Als ich ihr sagte, dass sie nicht reisen dürfe, war sie sehr aufgebracht. So sehr, dass ich ihr eine Tinktur verabreichen musste. Sie schläft jetzt. Danke, Dr. Clark. Schicken Sie mir Ihre Rechnung. Der Arzt nickte und ging ohne ein weiteres Wort. James atmete schwer aus und nahm sich einen Finanzbericht, den er am Morgen von seinen Geschäftspartnern Simon Adler und Hayden Westfield erhalten hatte. Die Tür des Arbeitszimmers wurde geöffnet und Georgie kam herein. »Solltest du nicht im Schulzimmer sein?« fragte er das jüngste seiner Geschwisterkinder. Die Kleine machte von allen am wenigsten Probleme. Sein 8-jähriger Bruder setzte sich auf einen der Sessel vor seinem Schreibtisch und ließ die Beine baumeln. »Mr. Harkins ist mitten in meiner Mathestunde eingeschlafen. Er schnarcht so laut, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme.« James lehnte sich zurück und fuhr sich mit einer Hand über den Kiefer. Harkins wurde offensichtlich zu alt zum Unterrichten. Doch James gefiel der Gedanke nicht, den Mann in Pension zu schicken. Der Hauslehrer hatte keine Familie und James befürchtete, dass der gebildete Mann ohne den Unterricht verloren wäre. Harkins hatte der Familie gut gedient, war seiner und Anthonys Lehrer gewesen und letzteres hatte dem Mann graue Haare beschert. Nein, er würde den Mann nicht fortschicken. »Woran hast du gearbeitet?« »An der Fünferreihe.« Georgie rümpfte die Nase. James stand auf und fuhr dem Jungen durch die Haare. »Nun gut, hol dir Stift und Papier. Wir arbeiten zusammen daran.« Kurz nachdem Georgie aus dem Raum geflitzt war, flog die Tür zu James' Arbeitszimmer erneut auf. Anthony kam mit lässigen Bewegungen hereinspaziert. Die derangierte Kleidung seines Bruders ließ auf seine Missetaten schließen. Der Schuft konnte froh sein, wenn er sich nicht schon vor seinem 20. Geburtstag die Syphilis einfing oder von einem gehörnten Ehemann erschossen wurde. Sein Bruder ließ sich in den Ledersessel sinken, den Georgie gerade freigemacht hatte. »James, du musst dir den Mist anhören, den die Leute im Hog and Thistle verbreiten.« James setzte sich und knetete seinen Nacken. Er konnte sich gut vorstellen, was die Einheimischen tratschten, weil es sich meistens um ihn drehte. »Man sagt, du hättest bei der Rede dieser Suffragette auf Wickhams Gehöft die Beherrschung verloren. Du sollst irgendein junges Ding umgeschubst haben, sodass sie das Bewusstsein verloren hat. Ist wirklich hanebüchen, was die Bewohner dieses Nests sich so zuflüstern.« Geschubst. Es war ja klar, dass sie ihm so etwas Niederträchtiges unterstellen würden. Er war dorthin gegangen, um sicherzustellen, dass Recht und Ordnung gewahrt wurde. Beatrice Walker hatte ein Recht auf Anstand, doch wie immer fand er sich im Zentrum der Gerüchte wieder. Die Tür ging auf und Nina kam hereingehuscht. Die blassen Wangen seiner Schwester waren gerötet. »Wer ist diese Frau, die im blauen Salon auf der Chaiselongue schläft? Und warum hat mir niemand erzählt, dass Dr. Clark hier war?« Sie fasste sich an die Schläfe. »Ich spüre, dass sich bei mir Kopfschmerzen anbahnen. Er hätte mich behandeln können.« James knirschte mit den Zähnen. Es beunruhigte ihn, dass Nina von dem Arzt und jeglichem anderen Mann fasziniert war. Er war vor einem Jahr nicht nur deshalb aus London auf seinen Landsitz zurückgekehrt, um ein Bewässerungssystem zu planen und anzulegen, sondern auch, um seine unberechenbare Schwester im Auge zu behalten. Anthonys Augen wurden groß. Sein Bruder sprang auf. »Eine Frau? Gütiger Himmel, James! Es ist doch nicht etwa wahr, was man sich erzählt, oder?« »Verdammt, Anthony!« Du solltest wissen, dass ich nie eine Frau verletzen würde.« Sein Bruder lief rot an. »Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.« James atmete tief durch. »Ich habe zu tun, wenn ihr zwei also bitte gehen würdet.« »Aber wer ist diese Frau?« wiederholte Nina.